Ich fand, hier war irgendwie immer so eine schöne Stimmung, als ich hier selber war als Gast. Und ja, ich wollte dann auch irgendwo arbeiten, wo ich mich so ein bisschen mehr mit dem Produkt identifiziere. Und das war auf jeden Fall hier der Fall.
Mein erster Wein, was habe ich gemacht? Das war ein Naturwein.
Emma Metzler, der Podcast.
Heute mit Marina Hoffmann und Pimen Hinku. Und ein Bonusrezept von Sous-Chef Stefan Nicolai.
Willkommen beim Emma Metzler Podcast. Mein Name ist Felix Holm und ich bin Mitarbeiter der Emma Metzler. Und ich spreche mit Kollegen, mit Partnern und Produzenten über deren Ideen, neue Projekte und den Anspruch, eine ganzheitlich nachhaltige Gastronomie zu betreiben.
Herzlich willkommen beim zweiten Podcast, bei der zweiten Episode vom Emma Metzler Podcast. Beim letzten Podcast hatten wir die vermeintlich wichtigsten Personen, nämlich den Küchenchef und den Restaurantleiter, und heute aber nicht minder weniger wichtigere Menschen, nämlich Marina Hoffmann, Servicemitarbeiterin als Aushilfskraft angestellt, und Pimen Hinku. Pimen, was machst du eigentlich hier? Als was bist du hier angestellt?
Ich bin im Emma Metzler als Küchenhilfe angestellt.
Küchenhilfe?
Ja.
Aber du machst viel mehr. Deine Tätigkeiten sind in der Küche und als Spüler und
auch, ja.
Das heißt, wie ein Joker.
Ja, klar.
Er macht alles im Prinzip, was wichtig ist. Wie bist du hierher gekommen zu Emma Metzler? Wie bist du an den Job gekommen?
Ich habe vor gut gearbeitet im Gustav.
Ah.
Und dann Joachim Busch hat mich empfohlen als guter Mitarbeiter. Und bin ich hierher gekommen.
Ja. Und wie kam der Kontakt damals zustande?
Also da, ich bin gekommen von Villa Mertel, und da habe ich gearbeitet mit Matthias Schmidt, einem sehr bekannten Koch. Er auch mit mir mich empfehlen als einen guten Mitarbeiter.
Und Matthias Schmidt hat in der Villa Merton dann aufgehört. Er hatte zugemacht, oder was? Und dann bist du ins Gustav gegangen?
Ja, er hat zugemacht, ja.
Ja. Und wie bist du quasi überhaupt in diesen gastronomische Richtung gekommen?
Einfach von Straße, Tür.
Es hat jemand an die Tür geklopft.
Du hast angeklopft und hast gesagt, ich suche Arbeit.
Ja.
Ja.
Das war Start.
Ja. Hast du das auch so gemacht, Marina?
Ich quasi. Ich habe, als ich nach Frankfurt gezogen bin für mein Studium, einfach in der Gastronomie angefangen zu arbeiten. So als Nebenjob.
Und über Umwege dann hier gelandet sozusagen, oder?
Ja, genau. Also ich habe 3 Jahre vorher in einem anderen Restaurant gearbeitet. Und dann hatte ich da dann irgendwann keine Lust mehr drauf. Und genau, ich fand, hier war irgendwie immer so eine schöne Stimmung, als ich hier selber war als Gast. Und ja, ich wollte dann auch irgendwo arbeiten, wo ich mich so ein bisschen mehr mit dem Produkt identifiziere. Und das war auf jeden Fall hier der Fall.
Das heißt, die Thematik, die hier gespielt wird, ist auch ein Teil deines Lebens so verankert. Also jetzt zum Thema Nachhaltigkeit.
Ja, und so auf jeden Fall.
Ja? Mhm.
Also ich glaube, es ist, seit ich hier bin, auch noch stärker so geworden, dass ich mehr darauf achte, was ich esse, woher das kommt. Genau, das hat sich hier auf jeden Fall noch verstärkt. Aber es war vorher auch schon da, auf jeden Fall, das Bewusstsein dafür.
Mhm. Und du, Pimen, hast du gemerkt, dass sie, also ich meine, Matthias Schmidt und auch Gustav, also Villa Merton und Gustav und Emma Metzler, die haben ja alle irgendwie schon eine bestimmte Ideologie. Ja?
Ja.
So ein bisschen natürlich, naturbelassen, biologisch auch. Ist es für dich wichtig, wenn du hier arbeitest, dass du in so einem Restaurant arbeitest?
Ist nicht sehr wichtig, aber ist interessant, weil ich kann auf jeden Fall neu lernen und etwas Neues entdecken für mich.
Und hast du das auch? Also hast du dann das auch schon übertragen, zum Beispiel auf zu Hause, dass du sagst, das
aber
ist...
Aber natürlich.
Ja?
Ja. Meine Frau sagt immer, bist du wieder an die Küche deine Experimente gemacht?
Wer kocht denn zu Hause, du oder sie?
sehr oft ich,
ja,
weil meine Frau arbeitet auch viel wie ich, aber arbeitet bis 8 abends. Und deswegen, ich bin früher zu Hause und mache schon gerne Abendessen.
Ja, da sieht man natürlich auch, wenn du oft in der Küche arbeitest, du siehst ja oft, wie sie was machen, wie die Gemüse und Fleisch zubereiten. Ja,
das hilft mir sehr, weil wenn ich nach Hause schon gehe, dann habe ich schon eine Idee, was soll ich kochen heute.
Das ist gut, ja, ist praktisch, ja.
Ja, sehr,
sehr. Ja, schön. Ich würde gerne ein bisschen über die Arbeit hinausschauen. Marina hat schon gesagt, sie hat studiert. Was hast du studiert genau?
Ich habe in Offenbach Fotografie studiert.
Und bist du jetzt auch schon fertig?
Ich habe jetzt gerade im November mein Diplom gemacht. Genau. Und jetzt bin ich quasi fertig.
Ja. Und wie stellt sich die aktuelle Situation dann für dich dar, jetzt wenn du quasi fertig bist und fertige Fotografin bist? Was heißt das im nächsten Schritt für dich?
Ja, ich glaube, gerade ist jetzt so ein Zwischenzustand, dass ich jetzt einfach hier noch ein bisschen weiter arbeite und nebenbei versuche, mich so selbstständig zu machen.
Hast du einen gewissen Fokus auf die Projekte, die du bearbeiten möchtest?
Also ich mache hauptsächlich Porträtfotografie und nebenher aber auch eher dokumentarische, persönlichere Projekte.
Und konntest du in irgendeiner Form bis jetzt und vor allen Dingen wie, sag ich jetzt mal, einen Mehrzweck erzielen, dadurch, dass du hier in der Emma Metzler gearbeitet hast, weil hier gibt es ja auch schon, dadurch, dass wir im Museum angewandte Kunst sind, ja auch schon ein bisschen so, ein bisschen Kunstszene ist mit dabei und ja, es ist ein interessantes Sammelsurium an Menschen einfach da. Hast du dann einen Nutzen, einen Vorteil rausgezogen?
Also ich habe ja schon mal dich fotografiert, mhm, zum Beispiel, und auch den Anton. Ja, ich glaube einfach, dass es ganz schön ist, dass man hier nochmal einfach andere Leute kennenlernt, vielleicht, die man sonst nicht kennenlernen würde.
Ja.
Aber eher so im Kreis unserer MitarbeiterInnen quasi und jetzt nicht irgendwie dadurch jetzt einen besseren Kontakt noch,
ja,
geknüpft zu anderen Leuten oder so.
Sondern einfach so ein bisschen den, ja, neuen Austausch zu finden und neue Ideen zu,
ja,
haben.
Ja, aber eher intern, würde ich sagen. Ja.
Gut. Und Piemann, was ist eigentlich deine Profession gewesen bis jetzt, außer Küchenhilfe?
Ich würde zum ersten Mal sagen, ich habe als Hobby auch Fotografie.
Ah.
Eine sehr schöne, mag mich sehr gut.
Und was machst du so für Fotos gerne?
Ich mag auch eine Reise gehen und dann muss ich viel fotografieren. Ich habe eine Alpha 6000, eine Sony. Ist fast professionell.
Kannst du das bestätigen?
Ja, kann, ja, ich bestätigen.
Ich habe auch ein Diplom in Weintechnologie gemacht, in meinem Land, in Moldau. Das war sehr vor vielen Jahren.
Vor wie vielen Jahren ungefähr?
In 2000 habe ich Diplom
vor gehabt. 20 Jahren,
ja.
21 Jahren.
Mhm.
Das heißt, du bist Weinbautechniker oder wie nennt man das?
Ja, ich bin Winzer, Kellermeister. Ich kann Wein machen.
Machst du auch Wein?
Natürlich, aber nicht in Deutschland. Ich, ja, habe gemacht mehr als 10 Jahre Wein in Moldau, mein Land. In Moldau gibt es sehr viele Weintrauben und sehr viel Wein. Und als Qualität, moldauischer Wein ist fast wie Französisch.
Ja?
Manchmal auch besser. Ja, das ist ohne Spaß.
Ja. Gibt es mehr Weißwein, mehr Rotwein? Ist das gemischt? Ist da, welche Rebsorten werden da hauptsächlich angebaut?
Im Nordgebiet ist weißer Wein und im Süd ist roter Wein.
Ja. Und wo warst du zu Hause?
Im Zentrum.
Ja.
Ja. Nicht im Nord. Im Nord gibt es keinen Wein. Ich war im Zentrum, ich habe gemacht mehr weiße Wein, trocken, aber auch rote Wein, auch trocken.
Und was gibt es für Rebsorten, repräsentative für Moldau?
In Moldau gibt es alle europäische Sorte, mhm, und auch ein paar moldauische, wie Fetească, wie Rara Neagră.
Mhm.
Sind sehr bekannte moldauische Sorten.
Und was ist, was sind das für Sorten?
Zum Beispiel Rara Negra geht in eine Mischung mit Cabernet und Merlot und kriegen wir dann eine Negro di Porcari. Negro di Porcari ist sehr bekannte moldawische Wein.
Und gibt es aktuell noch Weine von dir in der Flasche, die du mal gemacht hast?
Ich glaube, nein.
Alle schon verkauft.
Ja. War sehr gut und alles getrunken.
Ja, interessant. Würdest du das gerne weitermachen oder hat das für dich, war das eine Etappe in deinem Leben und jetzt ist es vorbei?
Das ist alles möglich. Wahrscheinlich kommt noch zurück eine neue Etappe.
Ja.
Oder hier oder in Moldau.
Ja.
Gucken wir.
Ja.
Mein erster Wein, was habe ich gemacht? Das war ein Naturwein.
Ah.
Weil in Moldau, meiner Land, fast alle Leute zu Hause macht Wein. Und das ist ein Wein, ein Naturprodukt, weil es ist ohne Hefe, ohne Sulfit, ohne Filtration. Und dann bekommst du einen Naturwein. Aber sehr oft passiert, dass dieser Naturwein ist nur für kurze Zeit gut, weil zu Hause kannst du nicht kontrollieren alle Prozesse und dann nach halben Jahren verlorst du diesen Wein. Er ist einfach kaputt gegangen.
Was passiert dann? Ist zu viel Säure oder was?
Ja, ja, genau. Zu viel Säure, zu viel, vielleicht hat er zu viel Kontakt mit Luft.
Sauerstoff.
Ja, ja. Und dann ist vorbei. Ein klassischer Wein ist für mich besser. Weil es schon ein Wein muss kristallklar sein, was ist nicht oft bei einem Naturwein. Es hat ein bisschen
Pigmente.
Ja, das gefällt mir nicht sehr. Obwohl ein Jemmermessler habe ich einen sehr schönen Wein, Naturwein probiert. Ich erinnere mich nicht, wie heißt der, ein Weißwein.
Aber der war klar?
Nicht sehr.
Ah ja, nicht aber sehr. Der hat trotzdem gut geschmeckt.
Ja. Ja.
Aber trocken muss das ja bei dir sein, ne? Hast du gesagt, ein Wein?
Ja.
Am liebsten trockener Wein.
Am liebsten trocken. Und für mich als Winzer ist sehr schwer, einen Naturwein bauen. Weil du hast keine, du kannst nicht alles kontrollieren.
Was ich beim Thema Naturwein auch immer, bei mir ein großes Fragezeichen einfach immer ist, die Frage, genau wie du es eben gesagt hast, wie lange kann man einen Wein lagern oder halten sozusagen? Also ist immer ein Naturwein immer aus einem Jahr, 2019, und dann wird das getrunken und fertig? Oder kann man das 2019 auch in 2023 noch trinken?
Ich glaube schon, es ist für ein Jahr. Ich bin nicht sicher. Ich muss noch lernen über das Thema. Naturwein ist für Kurzzeit. Er ist sehr gut, aber für eine Kurzzeit. Eine klassische Wein kannst du 20 Jahre schon trinken. Was geht nicht mit Naturwein?
Das muss man nochmal gesondert hier machen, glaube ich. Ja? Du und Wein, ja? Gute Sache. Mich würde halt auch mal interessieren, Marina, wenn du jetzt eben als Aushilfe hier fungierst. Wir haben ja zum Beispiel hier in der Emma Metzler haben wir im Prinzip im Service 3 Festangestellte. Und der Rest des Teams basiert im Prinzip aus Aushilfen. Fast 20 Aushilfen, glaube ich. Das heißt, deswegen, das hatte ich am Anfang gesagt, dass eine ungeheure, wichtige Personalie eigentlich ist. Jeder Einzelne natürlich, aber die Aushilfskräfte sind einfach enorm wichtig, weil sie einfach viele Stunden abnehmen natürlich und einfach ja, den Betrieb auch im Leben erhalten mit ihrer Funktion. Fällt es dir leicht, tagtäglich hier einzutauchen, oder nicht tagtäglich, sondern eben 2-3 Mal die Woche hier einzutauchen? Und auf der anderen Seite die Frage, die hatte ich eigentlich indirekt schon gestellt, ist es für dich vorstellbar, mal eben das 3-4 Wochen, 5 Tage die Woche zu machen und eben diese Verantwortung vielleicht auch mal zu sehen, die du jetzt eben dann eben nicht hast, wenn du 2-3 Mal die Woche nur da bist.
Also es kommt immer so ein bisschen auf den Tag drauf an. Ich finde, wenn ich jetzt zu Hause irgendwie mein Ding mache oder so mit meinem Kopf bei meinen eigenen Sachen bin, dann ist es manchmal schwer für mich, hier hinzukommen und so von 0 auf 100 hier im Service zu stehen vor Gästen, wenn man irgendwie mit dem Kopf noch so bei seinen eigenen Sachen ist, glaube ich. Und ja, gleichzeitig kann das aber auch gut tun, dass man einfach vielleicht mal ganz dann mit dem Kopf woanders ist und nicht irgendwie nur in seiner kleinen Bubble mit seinen eigenen Projekten oder so ist. Und ob ich mir das vorstellen kann, hier mal so 3 Wochen am Stück. Also ich muss sagen, dass ich euch Vollzeitkräfte dafür bewundere, eigentlich hier auch jeden Tag zu stehen, weil ich finde das irgendwie ja manchmal auch unglaublich, also eine große Herausforderung, immer so vor den Gast zu treten und immer was Bestimmtes ausstrahlen zu müssen. Also da ist ja wenig Raum eigentlich, glaube ich, dafür, dass wenn man mal schlecht drauf ist oder so, das auch vor dem Gast zu zeigen. Also man muss ja eigentlich immer Bestimmtes, ja, was Bestimmtes ausstrahlen quasi.
Das finde ich zum Beispiel bei Patrick auch immer sehr gut. Also macht eigentlich, gibt einem immer das Gefühl, dass man sich gerade freut oder dass er sich gerade freut, dass man da ist. Ne?
Ja, und ich glaube, das hat aber auch, das ist irgendwie eine ganz gute Dynamik, dass es eben die Festangestellten sind, die sind hier quasi wie so Anker, auf die kann man sich verlassen, zu denen kann man mit allen Belangen, sage ich mal, gehen. Gleichzeitig ist es aber, glaube ich, ein ganz guter Austausch für euch vielleicht, dass wir kommen und über was anderes vielleicht reden oder ja und ich glaube, das ja, ist irgendwie ein ganz gutes Geben und Nehmen so voneinander. Ich glaube, dadurch entsteht auch eine bestimmte Lockerheit auch unter uns, die wir dann auch, glaube ich, ausstrahlen.
Ich glaube, da ist eben auch, also zum einen wird ja auch gefordert quasi, die Position des Festangestellten zu verstehen, dass man jetzt hier diese Schicht besetzen muss zum Beispiel. Und auf der anderen Seite eben genau das auch zu verstehen im Umkehrschluss, dass eben du ja auch ein anderes Leben noch hast, ja. Und eben einen anderen Beruf noch nachgehst eigentlich, ja.
Und ich glaube auch für die Gäste ist es, glaube ich, auch, also ich wurde zum Beispiel auch schon total oft gefragt, ob ich hier Vollzeit arbeite oder was ich sonst noch so mache. Und ich glaube, für die ist irgendwie auch ganz schön zu hören, dass hier halt ganz verschiedene Leute arbeiten und eben man ja als Aushilfe ja ein paar Sachen einfach anders macht und vielleicht ein bisschen weniger ernst in bestimmten Situationen so mit dem Beruf, sag ich jetzt mal, umgeht. Und ja, ich glaube, dass das auch beim Gast so positiv ankommt.
Ja, doch, das ist ja auch das Interessante, in der Gastronomie kommen alle zusammen. Verschiedene gesellschaftliche Schichten kommen zusammen, alte, junge Studenten, berufstätige Rentner etc. Und das macht auch diese Mischung und den Spaß im Endeffekt dann dabei aus.
Ja, aber ich glaube auch trotzdem, dass alle Leute, die hier arbeiten, arbeiten auch schon einfach ziemlich lange hier. Also ich glaube, obwohl man dann vielleicht eine Aushilfe ist, hat man trotzdem, weil ich ja schon jetzt seit 2 Jahren oder so hier bin, hat man dann trotzdem diesen Wiedererkennungswert quasi oder die Gäste kommen halt und kennen einen auch, obwohl man halt nur Aushilfe ist so. Und ja, das finde ich eigentlich auch ganz schön. Oder eben auch besonders, dass wir echt alle schon ziemlich lange hier arbeiten.
Ja, das stimmt. Es ist nicht,
also es ist nicht so ein, ist nicht so eine große Fluktuation einfach zwischen den MitarbeiterInnen.
Ja, absolut, selbst die Studenten sozusagen, wo man dann irgendwie sagen könnte, na gut, Semester und dann schaut man sich was anderes an, so ungefähr, und weiter geht's. Wir haben gerade über Wein trinken, Wein machen gesprochen, über Fotografie. Ich würde gerne auch noch über dein Fotoprojekt, du hast, glaube ich, auch mal für Robert Johnson auch das ein oder andere Plakat gemacht, ne? Und dann hast du noch du nennst, glaube ich, selber ein Charity-Projekt, Better Together. Was ist das genau?
Better Together ist eine Plattform, die habe ich vor so ungefähr einem Jahr ins Leben gerufen. Das war so kurz vor der Corona-Pandemie, glaube ich, wo ich einfach irgendwie so eine Zeit das Gefühl hatte, dass man irgendwie jeden Morgen, wenn man irgendwie die Nachrichten schaut, so krass überflutet wird von schlechten Neuigkeiten. Und man irgendwie gar nicht so richtig, ja, ich habe mich einfach ein bisschen taub und irgendwie nutzlos gefühlt, weil man irgendwie, ja, ich hatte das Gefühl, ich trage nicht so wirklich dazu bei, irgendwie was zu verbessern, sag ich jetzt mal. Und ja, dann dachte ich, dass man irgendwie so viele Ressourcen hat und Leute, die man kennt und man halt mit dem, was man hat, irgendwie was machen sollte. Und genau, dann habe ich überlegt, dass ich einfach super viele KommilitonInnen habe und Freunde und Freundinnen, die Kunst machen oder irgendwie kreativ arbeiten, und dass man das nutzen sollte, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Genau, und dann kam irgendwie die Idee von einer Plattform, wo man Kunst kaufen kann und ein Teil davon gespendet wird. Und mein Bruder hat mir dann geholfen, der ist Grafiker, der hat dann ziemlich schnell eine Website gemacht, und ja, so kam das irgendwie ins Rollen.
Und wie läuft das mittlerweile?
Gut, also wir haben jetzt schon ziemlich viele Kunstwerke verkauft. Gerade haben wir eine Ausstellung in Köln. Also die ist jetzt gerade pausiert wegen Lockdown, aber nee, wir haben schon auf jeden Fall ganz gut Geld gesammelt. Ja.
Und da partizipieren aber ausschließlich die Künstler von, oder knappst du euch auch was ab?
Nee, also jetzt gerade kriegen wir davon nichts. Also jetzt gerade läuft es so, wenn man ein Kunstwerk kauft, dann müssen 70% direkt gespendet werden an eine Hilfsorganisation und 30% kriegt dann der oder die Künstlerin. Und wir haben da jetzt erstmal mit den Finanzen so an sich gar nichts zu tun, sondern sind halt nur Vermittler quasi.
Wenn ich jetzt ein Kunstwerk kaufe, kann ich diese 70% selber steuern? Also wo die hinfließen, oder habt ihr da, ist das gekoppelt an Künstler oder wie ist das?
Also wir haben 5 Hilfsorganisationen auf unserer Seite zur Auswahl, weil wir wollten das schon so ein bisschen ausgrenzen, dass halt, oder eingrenzen, dass von allem, was dabei ist quasi, und dass jetzt nicht jemand auf die Idee kommt, halt zu irgendeiner nicht so guten Organisation zu spenden. Genau, also wir haben 5 zur Auswahl, davon kann man sich dann eine aussuchen.
Mhm. Ja. Okay, ja, cool. Und was habt ihr für Kunstprojekte oder Objekte oder für Künstler vertreten? Also sind das Plastiken oder Bilder oder ist alles dabei?
Also es sind jetzt hauptsächlich Malereien eigentlich. So ein bisschen mit dem Gedanke, dass das vielleicht einfacher verkäuflich ist als jetzt eine Skulptur zum Beispiel. Aber wir sind auch offen dafür, jetzt noch andere Kunstwerke aufzunehmen. Aber es war jetzt auch immer so ein bisschen abhängig davon, welche Leute ich kenne, wen ich dann genau frage. Und da waren jetzt einfach eher Maler und Malerinnen so dabei.
Wo kann man euch denn finden diesbezüglich?
Also die Internetseite heißt bettertogether.charity.
Mhm.
Genau, entweder darüber oder über Instagram.
Einfach unter
bettertogether.charity.
Ist das für dich ein dein zukünftiger oder dein erlernter Beruf, dein Job, Fotografin? Ist das eher ein technischer Beruf oder künstlerischer Beruf, oder mischt sich das einfach zwangsweise?
Ich würde sagen, es mischt sich zwangsweise, aber ich glaube, es können auch total gute Sachen entstehen, wenn man die Technik nicht so gut beherrscht, und auch umgekehrt. Also ja, ich glaube, es bedingt sich, aber es ist nicht zwangsläufig nur das eine oder das andere, würde ich sagen.
Mhm. Okay, dann würde ich gerne wissen, würdest du mal gerne die Rollen tauschen in der Küche? Würdest du gerne mal am Herd stehen oder würdest du gerne mal auch mal im Service stehen zum Beispiel, oder? Ist das für dich, oh Gott, das würde ich niemals machen wollen?
Ja, doch, kann ich probieren.
Aber. Mit wem würdest du am liebsten tauschen?
Mit Anton.
Ja, wieso?
Das ist Spaß. Und soll ich sagen, Gustav, manchmal mache ich Essen für Personal Essen.
Ah.
Das habe ich gemacht.
Das könntest du ja hier eigentlich auch mal machen.
Ja, aber hier sagt niemand, wie man macht so bis heute Personal Essen.
Sagen wir das. Dann muss der Anton das jetzt anhören, dann weiß er Bescheid. Das nächste Mal kannst du Personal Essen machen. Ja, ist doch gut. Gut zu wissen. Und du, Marina, würdest du manchmal einen Rollentausch, zumindest um die Vorstellung zu haben, wie es auf der anderen Seite ist, haben wollen?
Nicht so unbedingt, nee. Also ich habe ja jetzt einen kleinen Rollentausch gemacht, weil ich vom Service an die Bar gegangen bin.
Ja.
Einfach mal, damit man irgendwie eine Abwechslung mal hat. Aber in die Küche würde ich jetzt nicht unbedingt wollen.
Ja. Und dann hattest du ja noch gesagt, du hast noch, beziehungsweise ich habe dich vorher gefragt, Mach dir mal Gedanken über den schönsten Moment, den du hier hattest.
Ja. Ich glaube, ich kann es jetzt nicht so an einem Moment festmachen. Ich fand es immer ganz schön, das Personalessen am Sonntag.
Aha.
Weil irgendwie Sonntag ist so der stressigste Tag, würde ich sagen, hier so mit dem Kaffeekuchengeschäft und auch dann ist die Woche vorbei. Und im Sommer haben wir uns dann halt auch immer, wenn alle Gäste weg waren, einfach an einen schönen Tisch gesetzt und zusammen gegessen. Das fand ich irgendwie immer einen schönen Moment.
Mhm. Ja, das stimmt. Das hatte so einen Abschluss und alle sitzen im gleichen Boot auch irgendwie. Ne?
Ja, man kann auch mal so ein bisschen den Tag Revue passieren lassen.
Ja, ja geil. Ja, das stimmt. Weil eigentlich ist das Personalessen ja immer Dienstag bis Samstag immer um 17 Uhr, kurz bevor die Arbeit quasi losgeht, das Abendgeschäft sozusagen. Ne?
Ja.
Ja. Wo seht ihr euch denn selber? Was glaubt ihr oder was sind eure Wünsche für nicht nur für das nächste Jahr, sondern wo seht ihr euch vielleicht in 5 Jahren oder in 10 Jahren?
Also ich sehe mich dann eigentlich nicht mehr in der Gastronomie arbeiten und halt nur noch als Fotografin.
Mhm. Und super erfolgreich.
Ja.
Ja?
Klar.
Und du?
Und reich.
Und reich, ja.
Ja?
Ja.
Nee, nicht unbedingt.
Ausreichend.
Ja.
Ja, wichtigste ist glücklich sein, nicht reich sein.
Gut, dann sage ich vielen Dank, Pimen und Marina.
Sehr gerne.
Ich sitze jetzt hier mit Stefan Nicolai, Sous-Chef von der Emma Metzler.
Hallo.
Hallo. Und ich habe mich gefragt, im Dezember sind wir alle der Völlerei sozusagen ausgesetzt.
Absolut.
Weihnachten und Silvester. Und im Januar ist es meistens so, dass dann...
Dass man auch keine Lust mehr hat.
Dass man dann keine Lust mehr drauf hat oder es so ein bisschen Detoxing ist sozusagen. Man versucht irgendwie vielleicht die einzelnen Kilos wieder abzunehmen. Trotzdem möchte man lecker und gut essen.
Mhm.
Hast du da eine Idee für uns?
Ja, klar. Bei mir ist es tatsächlich auch so gewesen, natürlich über die Feiertage. Es gab Gans und Ente und Wildgerichte und viel Fett und viel Alkohol. Und ich muss auch sagen, dann vor allem nach Silvester, wo ich es dann nochmal so richtig krachen lassen habe, da habe ich eine Pause gebraucht. Definitiv, das habe ich gemerkt. Also ich war drüber von allem mit Alkohol und mit dem fetten Essen und wollte halt echt einfach mal was Leckeres und Gesundes. Kommt nicht oft vor, aber tatsächlich nach so einem Jahr ist es dann auch, glaube ich, mal ganz angebracht. Tatsächlich ist momentan so mein Lieblingsessen, was ich gerne mache, das haben wir hier in der Art auch schon gemacht, ist im Januar ist es immer ein bisschen schwierig halt einfach. Ist natürlich nicht so üppig von der Vielfalt halt einfach vom tollen Gemüse oder Obst halt einfach wie jetzt im Frühling, Sommer oder Herbst. Ja. Trotz alledem gibt es da ein, zwei Sachen, die ich immer ganz lecker finde. Und das ist unter anderem natürlich auch Grünkohl, den es jetzt natürlich überall gibt und der unwahrscheinlich lecker ist. Und da habe ich letzte Woche mir ein Gericht gemacht, das fand ich sehr, sehr schön. Ricotta Gnocchi, die wir hier auch so auf der Karte haben, die ich auch relativ so gemacht habe. Dann auch lustigerweise ein Grünkohlpesto, was wir jetzt auch neu im Laden haben, was sehr, sehr lecker ist. Und habe das dann auch gleichzeitig verbunden, den Grünkohl quasi zweimal aufgefasst und habe den noch als Salat verarbeitet. Das hatte, glaube ich, auch schon mal der Anton erwähnt, das hatten wir ja auch schon mal gemacht. Ist unwahrscheinlich lecker und man hat einfach, wenn man eine Portion isst, nicht das Gefühl irgendwie, dass man, oh Gott, jetzt Couch oder Bett und gleich schlafen, sondern man isst es und man ist zufrieden irgendwie und man hat das Gefühl irgendwie, dass man, oh Gott.
Man hat Grünkohl zu sich genommen.
Richtig.
Was, so was Gesundes.
Was sehr, sehr gesund natürlich und lecker ist. Ja, das Gericht ist einfach, wie gesagt, sind Ricotta Gnocchi. Das ist ein Pesto aus Grünkohl, ein Salat aus Grünkohl. Dazu mache ich immer gerne Kerne dazu oder Nüsse. Ja, in dem Fall was relativ Leichtes vom Geschmack. Was ich sehr gerne habe, ist dazu Sonnenblumenkerne, die ich einfach nur röste und mit oben drüber gebe, so ein bisschen als Crunch. Und dann ganz gerne auch einfach Rohkost drüber hobeln. Also sowas wie Champignons oder Steinchampignons ganz dünn über die Reibe halt einfach drüber hobeln. Und das gibt einfach so eine Leichtigkeit und mag ich sehr gerne. Kann man natürlich auch zu jeder anderen Jahreszeit machen, außer jetzt mit dem Grünkohl. Aber man kann das Gericht natürlich abwandeln mit allem Möglichen. Halt
einfach. Genau, jetzt die Frage einerseits, was, wenn man keine Pilze mag?
Muss man nicht. Also ich habe es mit Pilzen, mit Zucchini, mit jeglichem Gemüse, was es so als Rohkost so ein bisschen eignet, was aber nicht so hart oder zu derb ist. Also das Gericht soll ja nicht verfälscht werden. Also ich mache es gerne mit Zucchini oder Champignons einfach aus dem Grund, weil sie natürlich auch in der Rohform relativ geschmacksneutral sind. Wenn man sie ganz dünn aufhobelt halt einfach, ja, sieht einfach schön aus fürs Auge, man hat so das Gefühl, man isst was Leichtes und es tut dem Geschmack einfach keinen Abbruch.
Ist ja auch hauptdünn.
Ja. Ist ja auch hauchdünn, absolut. Ja. Und wie gesagt, diese Ricotta-Gnocchi vom Ding her sind die halt unwahrscheinlich, die sind ganz, ganz soft und ganz fluffig und weich. Ja, es ist auch einfach nur eine Masse, man kann das auch mit Topfen machen. Wichtig, also Quark, kein Quark. In dem Fall habe ich es halt mit Ricotta gemacht, ist halt gäbe zu kaufen und es kommt halt einfach nur Parmesan, ein bisschen Mehl und Eigelb rein. Und das wird alles aufgeschlagen und wird dann in Salzwasser siedend halt einfach gegart und das ist eine ganz, ganz fluffige, weiche Gnocke. Und dazu halt diese cremige Pesto vom Grünkohl bestehen halt auch, wie auch bei uns im Laden, aus. Da machen wir Kürbiskerne rein und man kann aber auch ganz andere Kerne nehmen. Man kann Mandeln nehmen, man kann auch Sonnenblumenkerne nehmen oder Pinienkerne oder was man einfach gerne hat. Das spielt keine Rolle beim Pesto.
Irgendwas einen nussigen Charakter.
Sozusagen. Genau, ich würde einfach auch ein relativ neutrales Öl nehmen oder es halb-halb machen. In dem Fall mache ich zu Hause gerne einen Teil Rapskernöl und einen Teil Rapsöl. Und dann einfach Salz, einen Hartkäse rein, den man gerne hat. Kann man aber auch komplett weglassen, wenn man es gar nicht mag.
Finde ich. Einfach so salzen.
Genau. Mhm. Und halt einfach dann pürieren und eine Konsistenz bringen, die halt einfach, die man selber mag. Ja, beim Grünkohl ist es so, den muss man vorher blanchieren und danach weiterverarbeiten. Er ist ein bisschen faserig, deswegen ist es wichtig, den relativ lang zu pürieren, damit man diese ganzen Fasern da drin nicht so hat und damit man es nicht so merkt. Aber es ist halt einfach super lecker. Ich habe es unwahrscheinlich gern. Dann noch ein bisschen Zitronensaft und Zitronenabrieb mit dazu. Und es ist für mich im Januar jetzt halt einfach ein super Gericht.
Top.
Und selbst für mich als Fleischesser sage ich, ich habe es nicht gebraucht. Ja. Definitiv.
An dem Tag jedenfalls.
Ja, an dem Tag. Ja,
gute. Und die Alternativ zum Grünkohl?
Ist, also wie gesagt, Januar ist immer ein bisschen schwierige Zeit, aber man kann natürlich auch, wie gesagt, diesen Grünkohl, wenn man das Pesto an sich nimmt, kann man das mit allem Möglichen machen. Man kann das klassische Basilikumpesto machen, man kann Spinatpesto machen, das ist quasi genau das Gleiche, Blattspinat blanchieren und dann auch mit Kernen, Nüssen, was man möchte.
Was gerade ist gerade eigentlich noch so Feldsalat, so ein bisschen Saison? Oder ist die
komplett Feldsalat gibt es auch noch,
kann man
natürlich.
Auch mit Feldsalat?
Pesto kann man auch machen, natürlich wird man in dem Fall allerdings roh machen, das kann man roh pürieren, man könnte es auch kurz blanchieren, würde ich in dem Fall aber gar nicht machen. In dem Fall ist es ja so, dass man es ja meistens auch direkt verzehrt. Wenn man es nicht verzehrt, dann in Glas füllen, ein bisschen mit Öl bedecken und dann einfach gut verschließen. Dann hält sich das auch ein paar Tage im Kühlschrank. Immer wichtig, dass es luftdicht verpackt ist und dass da keine Sonnenstrahlen oder UV-Strahlen einfach rankommen, weil es sich sonst verfärbt. Aber ansonsten kann man das ein paar Tage oder eine Woche auf jeden Fall im Kühlschrank aufheben.
Gut.
Ja.
Danke für jetzt.
Gerne, immer wieder gerne.
Wir sprechen uns noch.
Das war der Emma Metzler Podcast. Danke fürs Zuhören. Ciao.